Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben. Gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört.
Ja, ihr Döden. Ihr Döden.
Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben. Doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute hier, morgen tot. Aber wir werden nicht sterben. Wir sind unsterblich. Wir werden das in dieser oder der nächsten Folge rausfinden, wie wir das machen. Ich begrüße zuallererst meinen geschätzten Co-Host.
Moin!
Cedric Horstmann. Mein Name ist Dustin Selke und heute haben wir einen richtig besonderen Gast hier. Ich bin richtig stolz, wie ein Mitgründer nur sein kann, auf Joya Königsmark. Herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir sind ja täglich im Austausch, deswegen bin ich heute der Ansager und dann überlasse ich Cedric so ein bisschen das Interviewen von dir. Vielleicht kitzelt der nochmal ganz andere Geschichten raus, die ich noch gar nicht kenne.
Aber hake gerne mal zwischenzeitlich ein. Also, wenn du mit Fachwissen glänzen kannst.
Ich sag mal, nope, das stimmt nicht. Die Story kenne ich so anders. Um dich vorzustellen, habe ich mir viel Gedanken gemacht. Womit fange ich an? Ich glaube, ich fange an, wir waren 15, 16, sind in Hamburg-Eppendorf oder Hamburg-Lockstedt zur Schule gegangen, auf der Grenze, auf das Gymnasium Korweistraße. Und seitdem kennen wir uns. Wir waren jetzt nicht die besten Freunde von Anfang an und du bist dann auch auf eine andere Schule gegangen und ich bin von einer anderen Schule gekommen und es war immer die gleiche Clique. Trotzdem hat das Schicksal uns wieder zusammengebracht und zwar der Tod. Hat uns wieder vereint. Als es eine Zeit gab, wo ich in dem letzten Unternehmen Fitfox war und mir immer mehr klar geworden ist, dass ich das machen möchte, habe ich angefangen, mit vielen Freunden darüber zu reden und zu sprechen, dass ich gerne in die Bestattung gehen möchte. Und da meinte Pina, unsere gemeinsame Freundin, red doch mal mit Joya, die erzählt das die ganze Zeit das Gleiche. Und ich wusste, dass du deine Mama verloren hast. Davon wirst du wahrscheinlich gleich noch was erzählen. Und dann haben wir mal miteinander gesprochen. Und der Rest hat sich dann die nächsten Jahre entwickelt. Und dann haben wir Lichtermeer zusammen gegründet.
Hell yes.
Ach, ihr beide seid zusammen in der Bestattungsbranche tätig. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Ihr habt zusammen ein Bestattungsunternehmen gegründet.
Wir beide haben Lichtermeer zusammen gegründet.
Und Joya, was also dich dazu bewegt hat, das wollen wir heute rausfinden. Auch so ein bisschen was über deine doch sehr emotionale Geschichte hören. Vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen.
Stimmt wohl.
Ich weiß noch, damals, ist hier so eine kleine Unternehmerfamilie hier, ne?
Reunion.
Also Reunion von Fitfox damals. Also unsere aufmerksamen Hörer werden es noch wissen, dass Dustin und ich ja schon mal vorher irgendwie zusammen gearbeitet haben. Und da war Joya auch mit an Bord und ich erinnere, wie wir so durch Deutschland gefahren sind auf eine Vertriebstour und Joya gerade kennengelernt und erstmal harten Deutschrap gehört, angemacht und schön da die A7 runter. Naja, aber das ist auch ein Teil von dir. Aber erzähl doch mal, heute bist du Bestatterin und wie bist du da hingekommen? Wer bist du?
Ja, hi, Joya Königsmark. Mitgründerin von Lichtermeerbestattung. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, das ist eine total spannende Frage, weil, also hätte mir das jemand mal gesagt, als ich noch klein war oder in meiner Jugend, hätte ich gedacht, das wäre einer der Berufe, die wirklich, also auf gar keinen Fall hätte ich mich in dem Bereich gesehen. Und gekommen ist das Ganze so. Meine Mutter ist 2016 schwer an Lungenkrebs erkrankt. Und wir hatten 13 Monate insgesamt, wo wir uns mit dem Tod schon sehr intensiv auseinandersetzen mussten, weil klar war, es wird kein Leben ohne diesen Krebs mehr geben, sondern der wird uns begleiten und und Zeit ist plötzlich nicht mehr unendlich, sondern sehr, sehr begrenzt.
Wusstest du damals schon, dass es 13 Monate sind? Also, oder wie war denn dein Gefühl? War es so, wir kämpfen gerade um jeden Monat oder dachtest du, dass es noch mehr Zeit ist?
Nee, wir haben schon um jeden Monat gekämpft. Also von der Diagnose war wirklich innerhalb von 5 Tagen die erste Chemo, im Anschluss eine Bestrahlung und so ging es dann Wochen und Monate lang und ich musste dabei zusehen, wie meine Mutter wirklich stark abbaut und ja, und Wochen und Monate einfach gezählt sind, so. Und parallel muss ich sagen, das war somit die schönste Zeit, die ich mit meiner Mutter hatte im Leben. Weil uns beiden klar war, dass irgendwie die Zeit begrenzt ist und wir so viel Zeit noch miteinander verbracht haben. Und wir haben auch wirklich Schabernack miteinander getrieben. Also wir hatten samstags ein Date und haben uns immer hier in Hamburg am Niendorfer Marktplatz getroffen und zusammen Einkäufe gemacht. Und ich habe versucht, möglichst viel Kalorien in sie reinzubekommen, um sie bei Gewicht zu halten. Und dann gab es halt morgens um 10 schon Torte.
Fantastisch.
Und ich erinnere an die Situation, wo wir irgendwie gemeinsam in der Lungenklinik saßen und es war scheiße, natürlich war es scheiße. Es war sie klapperdürr, aber immer noch eine Kippe im Mund und wir saßen da und ich habe irgendwie gelacht und meinte, ey, Kater und Krebs. Ich habe einen Kater heute mitgebracht und du Krebs und wir haben uns beide totgelacht in einer Situation, die wirklich nicht zum Lachen war. Aber das hat uns so ein bisschen auch am Leben gehalten.
Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach, für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
Aber nicht so Check24.
Check24? Warum Check24?
Ja, da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt dir im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht's ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also, wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
Oder ein Tagesgeldkonto einfach.
Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank öffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall
vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus.
Geh nochmal 2 Schritte oder vielleicht auch 10 zurück. Wie war das denn? Also sie hat die Diagnose bekommen. Wie hat sie es dir gesagt? Das war ja erstmal so ein richtiger Schlag vom Bug, oder? Also hat deine Welt auf den Kopf gestellt und auch ihre. Oder hat sie es dir direkt gesagt? Wie war das?
Ich war unmittelbar dabei. Also meine Mutter ist eine leidenschaftliche Raucherin gewesen. Zeit ihres Lebens. 2 Schachtel am Tag bestimmt. Man kannte sie nicht ohne Zigarette. Und sie ist dann zum Arzt gegangen, weil sie immer wieder irgendwie eine Erkältung hatte. Und der hat dann gesehen, hat sie ins Krankenhaus geschickt und dann hat man gesehen, dass es einen Schatten auf der Lunge gibt. Man wusste noch nicht, was es ist, aber es gab dann weiterführende Untersuchungen. Und wir sind dann, als wir das Ergebnis bekommen sollten, saß ich da, meine beste Freundin Pina, meine Freundin Paddy, wir wirklich 3 Mädels und alle haben Händchen gehalten und meine Mutter ist rein und meine beste Freundin als Ärztin noch hinterher, weil ich mich vorher erkundigt habe, was passiert, wie der Mensch wohl reagiert, wenn er das Ergebnis dann bekommt. Und mich wollte sie nicht dabei haben. Und mir wurde gesagt, dass ab dem Zeitpunkt, wo man über Krebs spricht, man gar nichts mehr zuhört, was jetzt passiert, was das bedeutet. Und deshalb war mir so wichtig, dass unsere Freundin, die Ärztin, ist dabei ist, damit die in dem Moment dann schaltet und irgendwie.
Also du hast da schon eine Vorahnung gehabt, dass das irgendwie in so eine Richtung gehen könnte.
Ja.
Und hast du ihr, wenn du jetzt sagst, also war eine leidenschaftliche Raucherin, hast du jemals Vorwürfe deswegen gemacht? Zu sagen, Mama, wenn du vielleicht ein bisschen weniger geraucht hättest, hätte ich jetzt noch mehr Zeit mit dir?
Ja, also meine Mutter hat auch nicht aufgehört zu rauchen. Meine Mutter hat weiter geraucht. Also wir haben auch zwischen Chemobehandlungen, hat sie gesagt, so, ich bin jetzt raus, ich möchte jetzt eine rauchen. Und es gab einen Zeitpunkt, da war ich wahnsinnig wütend und hatte auch das Gefühl, wie kann es sein, dass wir gerade in so einem Kriegszustand sind und wirklich, so viel, es fühlte sich an wie Krieg. Und wir kämpfen gegen den Krebs mit allen Möglichkeiten, die wir haben und sie raucht weiter. Und ich hatte damals in meiner alten Company, gab es einen Coach, der zu mir gesagt, also mit dem habe ich darüber gesprochen Und ich meinte, ich finde keinen Umgang dazu. Das zerstört mich, weil ich so sehr daran glaube, dass unsere Liebe doch eigentlich ausreichen müsste, es nicht zu tun. Also wenn nicht, weil du leben willst, dann für unsere Liebe. Und er hat mich angeguckt und meinte, who are you to judge? Und er meinte ganz, also objektiv wissen wir alle, ja, Zigaretten, scheiße, das ist Mist, macht keinen Sinn, sorgt nicht dafür, dass der Krebs zurückgeht, sondern es ist natürlich kontraproduktiv. Aber wer bist du, dass du darüber urteilst? Weil vielleicht ist das der Grund, warum sie gerade noch aufstehen kann. Wieso sie weitermacht. Mhm. Wieso sie Antrieb hat. Und das hat nichts mit eurer Liebe zu tun. Und das hat mich, es hat mich total beruhigt. Und da konnte ich loslassen. Und dann war auch okay.
So wie ich dich kennengelernt habe, bist du ja eigentlich so jemand, also das war ja schon dann nach dem Tod deiner Mutter, als wir uns kennengelernt haben, aber so einer, okay, da ist ein Problem, packen wir an. Jetzt nicht irgendwie zu sagen, also du bist in meinen Augen niemanden, der schnell aufgibt oder sich da irgendwie in dem im Problem zu lange aufhält, sondern direkt nach Lösungswegen sucht. Und war das dann bei dir dann auch so, dass du gesagt hast, so alles klar, Kampfansage Krebs, jetzt geht's los und wir schaffen das zusammen? Oder wie war das?
Ja, genau so war das. Ich weiß auch nicht, ob das so gesund war, aber ich habe die, als wir das Ergebnis bekommen haben, da habe ich irgendwie innerlich mir vorgenommen, ich habe jetzt 48 Stunden Zeit und da darf ich trauern und wütend sein und weinen und mit meinen Emotionen mich auch auseinandersetzen.
Alleine?
Und ab da, nee, ich habe viel gesprochen mit meinen Freunden und sowas darüber. Nicht alleine, aber ab da war für mich so der Punkt, wo ich den Schalter umlegen wollte und es dann auch getan habe. Und dann ging es gar nicht mehr um mich. Also dann ging es nur noch darum, dass wir gemeinsam diesen Weg haben. Und es fühlte sich auch nicht, also es fühlte sich an wie Krieg, aber auch ein Krieg, wo wir mit Herzen schmeißen und Blumensträußen und Liebe und Momente schaffen. Und so waren die 13 Monate auch. Also super intensiv und letztendlich, ich will das auch gar nicht so sehen, verloren haben wir nicht. Wir haben noch Zeit gewonnen für die Umstände und deshalb ist das für manche auch so schwer nachzuvollziehen, wie ich sagen kann, dass wir auch ganz viel Glück in dieser Zeit hatten. Weil meine Mutter ist mit 67 gestorben. Das ist viel zu früh. Ich bin jetzt Bestatterin und die meisten Familien, die wir begleiten, sind schon, da sterben die Menschen zu einem deutlich späteren Zeitpunkt. Und das hätte ich mir für meine Mutter natürlich auch gewünscht. Und parallel hat unsere Liebe für ein ganzes Leben gereicht. Und meine Mutter ist gegangen und hat gesagt, sie hätte es genauso wieder gemacht. Sie war zufrieden mit ihrem Leben. Und sie hätte auch nicht angefangen zu rauchen, wenn sie gewusst hätte, dass sie daran sterben wird. Hätte sie nicht.
Was ja eine harte Aussage ist. Ja. Weil du ja auch manchmal rauchst.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, aber wie ist das? Also, ich will jetzt keinen Vorwurf draus machen, aber schon. Aber wenn du selber rauchst und du weißt, dass sie daran gestorben ist, und wir haben ja auch bei uns öfter mal auch Frauen, Männer, die an COPD, also gar nicht so Lungenkrebs, total schlimm, sondern COPD. Das geht darum, dass sie deine Lungenbläschen absterben und du erstickst quasi langsam. Du hast dann irgendwann nur noch so 50-40% deiner Lungenkapazität, irgendwann nur noch 20, kannst nicht mehr wirklich viel machen und stirbst irgendwann daran. Und du kriegst das ja auch mit. Also ich habe selber richtig lange geraucht. Ich habe erst vor 3 Jahren aufgehört zu rauchen und habe, seit ich irgendwie 15 war, geraucht. So ist es. Auch who am I to judge, ne? Das. Aber ich finde es trotzdem krass, so dieses, ich hätte wieder angefangen zu rauchen, wenn ich gewusst hätte, dass ich meine Tochter irgendwie mit Anfang 30 alleine lassen werde. Das ist schon krass.
Ja, es ist total. Aber parallel who am I to judge, weil das war ihr Leben. So, also das war, meine Mutter hätte auf Schlaf verzichten können, auf Essen verzichten können, auf Trinken. Aber das hat ihr echt wahnsinnig viel Freude geschenkt.
Ich glaube, so nennen wir die Folge. Who am I to judge?
Who am I to judge? Und parallel zu meinem Punkt, ey, ich hadere einfach. Ich hadere mit mir, mit dem Rauchen und Nichtrauchen. Ich habe aufgehört, ich habe wieder angefangen. Irgendwie entscheide ich gerade jeden Tag aufs Neue, wer und wie ich sein möchte. Und ist ein Weg. Aber ich weiß, dass das dumm ist. Das kann ich gerade mit so einer Voraussetzung, dass jemand in der Familie schon dran erkrankt ist.
Lass uns nicht weiter auf unseren Lastern rumreiten, sondern nochmal kurz auf deine Stärken zurückkommen, weil ich würde sagen, du bist ganz schön hart im Nehmen. Und das ist ja nicht jede Person, ne, der sowas passiert. Also es ist ja dann auch schon eine Einstellungssache zu sagen, okay, ich bin jetzt 48 Stunden, lass alles raus und dann bin ich da und versuche die nächsten 12 Monate und 28 Tage hier alles rauszuholen und mit Mutti nochmal richtig geile Erinnerungen zu schaffen. oder? Also das kann ja nicht jeder. Oder was würdest du jemandem raten, vielleicht sozusagen so, ich meine, das ist dein Naturell vielleicht, aber wie kommt man da hin?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich das anderen Menschen so empfehlen würde. Also weil das, ich glaube, das kam schon so auch zu einem Preis, ne? Also ich habe nach diesen 13 Monaten, war es für mich auch unglaublich schwer, aus diesem Zustand rauszukommen von, ich bin permanent erreichbar, mein Telefon ist laut. Also mich, wenn ich nachts angerufen worden wäre, ich wäre losgesprungen und gesprintet und das war ganz schön heftig. Und grundsätzlich, was ich empfehlen würde, ist, glaube ich, alle Emotionen zu leben, also wie auch immer sie kommen. Wenn das Tränen sind, sind es Tränen. Wenn man sich nach Lachen fühlt, dann das. Also was immer man gerade braucht. Und meine Mutter hat mir mal, als ich schweren Liebeskummer hatte, hat sie mir erklärt, dass Liebeskummer wellenförmig ist. Und ich finde, dass Trauer sich ähnlich anfühlt. Also auf und ab. Und du hoffst, du kommst wieder hoch auf die Welle, aber manchmal schwimmst du auch drunter.
Und hattest du Hilfe? Also ich spreche jetzt so von Trauerbegleitung, Therapie. Hast du sowas in Anspruch genommen, währenddessen oder danach?
Währenddessen nicht. Also währenddessen war mein Fokus, ich habe damals als Teamleiterin gearbeitet im Vertrieb, meinen Job irgendwie noch zu machen und parallel so zu funktionieren, dass ich für meine Mutter, also dass ich immer an ihrer Seite bin, ihre Einkäufe mache, zu den Ärzten mit ihr gehe und jede Chemo und Bestrahlung irgendwie begleite. Und danach, ich habe in der Gründungsphase von Lichtermeer bin ich tatsächlich nochmal zum Psychologen gegangen, weil ich dachte, es ist schon clever auch, sich damit auseinanderzusetzen, gerade jetzt, wo wir dann Trauernden auch täglich begegnen, das ist nichts mit meiner, also es ist nicht meine Trauer, ne? Und das hat geholfen. Ich glaube, das war ganz gut.
Aber du hast ja auch, also vorher, dann war, glaube ich, nach dem Tod deiner Mutter und der Gründung von Lichtermeer so 4 Jahre?
Ja, 4 Jahre, genau.
Und in der Zwischenzeit hast du dann aber noch andere Formen genutzt, dich damit auseinanderzusetzen. Ich spreche jetzt über diesen Weg, den du gegangen bist, diesen ganz berühmten.
Ja, meine Mutter ist dann nach 13 Monaten an dem Krebs verstorben und das zu Hause, also so wirklich vielleicht 1-2 Wochen noch, bevor wir einen Hospizplatz bekommen hätten. Und das war ein wahnsinnig warmer Sommertag. Meine Mutter hatte mir morgens noch geschrieben, kannst du auf dem Weg noch nach Schwarzbrot holen, Nutella, und die letzten Worte sind, Butter habe ich noch. Und ich bin zum Supermarkt und sie ist genau in dem Zeitfenster zwischen einer Pflegerin, die da war, und ich schließe die Tür auf, ist sie verstorben. Ich bin reingekommen und ich habe sie gefunden, bewusstlos, und ihr Kaffee war noch warm, also er hat noch gebrüht. Du hast den Dampf von dem Kaffee noch gesehen. Ihr Körper war warm, ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch schneller realisiert, was gerade passiert. Das habe ich nicht. Und ich habe sie dann versucht wiederzubeleben.
Du?
Ja.
Du hast nicht eine Pflegerin gerufen, also du warst direkt...
Ich habe sofort einen Krankenwagen gerufen.
Ja. Ach, das war zu Hause, stimmt.
Ja, ja, sie ist, zu Hause verstorben, und ich habe... Mich wurde dann ja auch angeleitet am Telefon. Mir wurde nur gesagt, gibt es die Möglichkeit, irgendjemand dazu zu holen, falls ich nicht mehr kann. Ich habe bei der Nachbarin schnell geklopft, die ist runtergelaufen und hat mir gesagt, ich soll aufhören. Die hat nämlich schon realisiert, was gerade passiert. Ich nicht. Und es ist so, ich habe in der ganzen Zeit immer an dieses Gedicht gedacht von dem Reiter mit dem Schimmel und dem Kind. Und so hat sich das... diese Reise mit meiner Mutter auch angefühlt. Und ich war immer fest der Überzeugung, ich könnte sie Huckepack nehmen, ich könnte sie tragen, ich könnte sie unendlich lange weit tragen, und das wirklich auch physisch. Und dann habe ich meine geliebte, verstorbene Mutter im Arm, und sie ist so schwer. Also so ganz andere Umstände. Und ich habe sie Gott sei Dank nicht wiederbeleben können. Es war zu spät, und da muss man sagen, Gott sei Dank, weil das hätte sie überhaupt gar nicht gewollt. Ja. Und ich weiß noch, der Notarzt kam und hat mich gefragt, was er machen soll, nämlich wiederbeleben. Und dann hat er Gott sei Dank eine richtig wichtige Frage gestellt. Gibt es eine Patientenverfügung? Was hat ihre Mutter gewollt? Und ich habe nur gesagt, das nicht. Und er ist reingegangen, wieder rausgekommen und hat gesagt, ich konnte nichts mehr tun. Und ich weiß, dass ich aus der Tür raus bin und ich habe mir erstmal die Socken ausgezogen und einfach nur meine Hände und meine nackten Füße auf diesen Rasen gelegt und versucht, mich irgendwie zu erden und zu realisieren, was hier gerade passiert. Und das war der Tag, wo sie verstorben ist.
Und wie ging es dann für dich weiter?
Also an dem Tag wusste ich, ich weiß nicht, wie, was da passiert ist. Man funktioniert dann ja auch einfach. Also ihr Telefon lag neben ihrem Sessel noch und es hat geklingelt und ihr Bruder hat angerufen und der war auf dem Weg dahin. Und ich weiß nicht, wo, auf welcher Welle ich unterwegs war, aber ich bin rangegangen und habe gesagt, wo bist du gerade? Steig von deinem Fahrrad ab. Und ihm gesagt, was dann passiert ist. Weil ich den Krankenwagen gerufen hatte, wurde dann auch die Polizei dazu geholt, weil es ja erstmal eine ungeklärte, die Todesursache ungeklärt ist. Auch wenn für alle offensichtlich war, die war schwer krank. Ne? Mhm. Und dann kam die Polizei und dann habe ich gesagt, ich brauche Zeit, ich brauche 2 Stunden Zeit. Ich weiß nicht, ob meine Freundin sich noch von unserer Mama verabschieden möchte. Die haben sie mir gegeben und parallel wusste ich, dass die können die Wohnung halt abschließen und absperren. Wir hatten dann eine kleine Katze und parallel wusste ich, meine Mutter hat Schulden. Ich werde dieses Erbe, was kein Erbe ist, nicht antreten können. Wenn die Wohnung sperren, komme ich nicht mehr rein. Und mein damaliger Partner ist dazu gekommen und eine Freundin und ihr Mann. Ich habe ein Tuch über meine Mutter gelegt und ich habe alles eingepackt, was mir am Herzen liegt an Erinnerungen von ihr, weil ich dachte, die sperren die Wohnung da ab und ich komme nicht mehr rein.
Innerhalb dieser 2 Stunden?
Innerhalb dieser 2 Stunden. Also.
Aber war das so irrational einfach oder war das?
Nee, das war sehr rational.
Ja, war das?
Gar nicht so.
Das wäre so passiert?
Ja. Dass es gang und gäbe, dass eine Wohnung abgeriegelt wird, wenn die Todesursache erstmal ungeklärt ist.
Also rein rechtlich hast du geklaut?
Das ist richtig. Sagen wir, es waren meine persönlichen Sachen.
Naja, gut.
Habe ich vorher geschenkt bekommen. Naja, und dann war ich aber auch dabei, als sie abgeholt worden ist und dann wirklich auch die Herren von, ich hatte ja wirklich von Tun und Blasen keine Ahnung, wie Bestatter aussehen und so, außer aus dem Fernsehen. Dann kamen 2 Herrschaften in Schwarz rein und ich wurde einmal rausgeschickt und dann wurde ich mal reingeholt und dann hatten sie die Beine überkreuzt und die Hände über Kreuz gelegt und sollte friedlich aussehen, wäre keine Position gewesen, die meine Mutter je angenommen hätte. Und dann haben sie sie mitgenommen. Und ich weiß noch, dass die Tage danach bin ich immer rumgeschlichen um die Rechtsmedizin, weil ich wusste, dass sie da ist und dachte, so, bin ich hier irgendwie näher? Naja, und dann habe ich einen Bestatter kontaktiert.
Die sie abgeholt haben?
Nee, also hier in Hamburg ist das dann ein Bestatter, ein Bestattungsdienst, die Überführung erstmal vornehmen, wenn jemand zu Hause verstorben ist oder bei einem Unfall. Und dann wurde ich angehalten, auch von der Polizei, dass ich möglichst zeitnah einen Bestatter kontaktiere und mir jemanden suche. Und das war in dem Fall gar nicht so einfach, weil in diesen 13 Monaten habe ich mich natürlich mit meiner Mutter sehr stark und intensiv auseinandergesetzt, was ihre Wünsche sind. Und zuerst hat sie gesagt, boah, anonym, billig, günstig, irgendwo, ne? Aber das ist ja nicht, das entsprach nicht das, was sie wirklich gewünscht hat, sondern weil sie sagte, niemandem zu Last fallen. Und dann hat sie gesagt, sie möchte, dass ich zusammen mit meiner besten Freundin ihre Asche auf dem Jakobsweg verstreue. Zwischen Spanien und Portugal.
Hatte sie dann einen bestimmten Bezug zum Jakobsweg?
Ja, wir haben vor etlichen Jahren den Film gesehen, wo ein Sohn mit der Urne seines Vaters sich auf den Weg macht. Die wollten die Reise noch zusammen antreten. Er ist verstorben und der Sohn hat sich dann allein auf den Weg gemacht. Und wir haben diesen Film zu dritt gesehen und waren alle so, oh, das ist ja, das ist Liebe, das ist Magie, das ist irgendwie, das gefällt uns. Und das ist ihr in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, sie wusste nicht ansatzweise, dass da eine wirkliche Hürde hinter ist. Sondern sie fand die Vorstellung schön, dass wir nochmal mit ihr auf Reisen gehen. Ganz einfach. Ja.
Und so am Rande der Jakobsweg wird als eine Anzahl von Pilgerwegen, die durch Europa führen, bezeichnet, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Galizien zum Ziel haben. Da bist du lang gelaufen. Wie lang seid ihr da lang?
300 Kilometer.
300?
300 Kilometer sind es insgesamt. Wir waren 10 Tage unterwegs und ich hatte 7,5 Kilo Gepäck in meinem Rucksack. Davon waren 3,8 meine Mutter.
Und das wurde aber auf dem Weg dann immer weniger?
Das wurde auf dem Weg immer weniger.
Und wie kann man das jetzt so ein bisschen, also um das so zu visualisieren, also verstreut man dann die Asche, nimmst du einen Handschuh oder ist das, also muss man ja auch auf den Wind aufpassen, weil nicht, dass das irgendwie schief geht und...
Ja, also da gibt's keine Anleitung, sondern wir haben das einfach gemacht, weil also der Weg davor war ein etwas schwererer noch. Ich musste einen Bestatter finden, der eine Möglichkeit schafft, dass ich überhaupt an diese Urne rankomme. In Deutschland Beisetzungspflicht nicht möglich. Ich habe mir dazu natürlich vorher schon Gedanken gemacht und ich hatte einen Plan und den konnten wir Gott sei Dank auch umsetzen. Aber ich weiß, dass ich an diesem Flughafen stand und ich habe die Urne vorher angemeldet, dass ich mit ihr fliegen kann. Und dann stehe ich am Schalter und die Frau sagt mir, was ist das? Und ich sag, meine Mutter, also meine Mutter in der Urne. Und sie so, das geht nicht. Damit können sie ja nicht reisen. Da können sie ja Leute erschrecken, wenn sie da im Flug, also da ist ja Handgepäck. Also ich habe mir vorher die Genehmigung geholt von der Fluggesellschaft. Ich muss jetzt fliegen. Ich konnte mich gar nicht halten. Ich habe geheult. Und sie hat, glaube ich, einfach in dem Moment quasi überfordert, weil sie das noch nicht erlebt hat. Und hat uns dann Gott sei Dank fliegen lassen unter der Auflage, dass wir doch bitte diese Urne, während wir dann im Flugzeug sitzen, nicht in der Öffentlichkeit rausnehmen, damit andere Menschen das nicht sehen. Das finde ich, das finde ich total okay. Absolut. Und die ersten zwei Tage waren wir auf Reisen auf diesem Jakobsweg und waren wussten ehrlich gesagt auch nicht so recht, wann wir damit starten und wie, weil diese Urne, das ist eigentlich eine Aschenkapsel, so wie man sie im Krematorium bekommt, und die ist verschlossen. Der hat keinen Drehverschluss oder so, sondern die muss man aufbrechen, damit das funktioniert. Und nach zwei Tagen und einem halben Liter Rotwein hatten wir den Mut, sie dann zu öffnen. Und wir haben uns ein Plätzchen ausgesucht, direkt am Strand, und haben die Urne dann aufgebrochen. Und in dem Moment kam Windzug. Wir waren verheult und verschwitzt. Und dann hast du erstmal eine Handvoll Mutter im Gesicht, und ich hatte den Mund offen.
Wie
ich hatte
sie Film, auf dem Mund. Ja, wie in so einem Sketch.
Absolut. Und dann wurden aus Weinen wurde dann Lachen, weil das einfach so absurd war. Ne? Und so sind wir gestartet. Und dann sind wir danach noch nackt ins Meer gesprungen mit ein bisschen Mama in der Hand und dachten, das hätte sie gut gefunden. Und von da an sind wir auf diesem Weg, haben uns jeden Tag so ein kleines Fläschchen abgefüllt und uns dann Plätze gesucht, die wir irgendwie richtig schön fanden. Also Tau auf dem Laub morgens früh, direkt ins Meer, eine Pfütze, in einem Garten, der verwunschen aussah. Also wir haben uns da irgendwie sehr schöne Plätze ausgesucht. Und grundsätzlich kann man sagen, meine Mutter hat jetzt auf jeden Fall mehr von der Welt gesehen als zu Lebzeiten. Der Jakobsweg ist nicht der einzige Ort, sind nicht die einzigen Länder gewesen. Also die ist auf Reisen, die ist auf allen Kontinenten eigentlich mittlerweile.
Dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands.
Und hast du dann, seid ihr dann auch anderen Personen, die auf dem Jakobsweg, werdet ihr ja nicht die einzigen gewesen sein, begegnet, die so, kommt man da so ins Gespräch und macht ein bisschen, was macht ihr hier und so, und bist du damit offen umgegangen?
Ja, total. Also ich habe auch, das ist ja wirklich eine Pilgerreise, da schläft man auch nicht im Hotel, sondern man schläft einfach wie so in riesen Sporthallen zum Teil, wo einfach 20 Menschen, das größte Hostel war von 50 Menschen in einem Raum. Mann, Frau, Kinder, zwei Duschen, zwei Toiletten, das war's.
Und du immer mit der Urne im Arm geschlafen.
Das ist keine Scheiße. Es ist wirklich genauso gelaufen. Wir haben sie dann ja umgepackt, dann war sie nicht mehr in diesem festen Gefäß, sondern in einem weicheren und dann noch in einem Beutel drin. Und ich habe nachts auf ihr geschlafen. Ich dachte, das klaut ja keiner. Aber wenn irgendjemand meinen Rucksack mitnimmt, ist es total egal. Hauptsache, ich habe sie bei mir. Und so haben wir es gemacht.
Also das war jetzt so dein Weg. Was würdest du den anderen noch so mitgeben, die sich gerade in einer ähnlichen Position befinden, die sagen, also boah, ich habe jetzt gerade die Diagnose von mir selbst oder einem anderen Familienmitglied bekommen, und was ist dein Rat?
Ich tue mir da schwer mit Ratschlägen, weil ich glaube, ein guter Ratschlag ist, ins Gefühl zu gehen, und wenn es wirklich absehbar ist, dass das zum Tod führen wird, auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, die erkrankt sind, dass sie offen darüber sprechen können. Über ihre Ängste, über ihre Vorstellungen. Wie möchten sie, dass man Abschied von ihnen nimmt? Ja, so ein bisschen, wie wäre es denn, wenn das letzte Kapitel in deinem Leben ist? Wie wäre es, wenn der letzte Geburtstag ist? Was würdest du dir wünschen? Wie darf man auf dich anstoßen? Also so eine gewisse Offenheit dafür zu haben, weil ich glaube, dass die Menschen, wenn die alleine sind mit dir und sich damit auseinandersetzen, dass sie sterben werden. Und diese große Unsicherheit, das muss richtig furchtbar sein. Deshalb auch auf die Fahne geschrieben, dass wir möglichst vielen Menschen davon erzählen, was für Möglichkeiten es gibt und dass so ein Abschied auch ganz anders aussehen kann. Für mich war es der Jakobsweg, weil das eben der Wunsch meiner Mutter war. Aber das kann auch die Kneipe sein, das kann auch der Garten sein, es kann überall stattfinden. Man kann überall Abschied nehmen und das irgendwie so gestalten, wie der Mensch auch gelebt hat.
Ja, dann kann ich auch nur noch mal sagen, ihr macht da so einen geilen Job und so eine unkonventionelle Herangehensweise. Also schaut euch alle mal auch Lichtermeer an auf Social Media. Ich glaube, ihr seid auf TikTok und Instagram unterwegs mit ziemlich coolen Reels, wo ihr auch so viel über euren Alltag erzählt und wie ihr da rangeht. Und das ist einfach beeindruckend und schön. Also dementsprechend folgen. Darüber hinaus jetzt nochmal so eine von mir Abschlussfrage. Würdest du sagen, also deine Mutter hat den Weg geebnet dahin, was du heute machst und dass du Tausenden und zukünftig noch Abertausenden Familien hier in Zukunft ermöglichen kannst, einen schönen, tollen Abschied hinzubekommen?
Ja, das hat sie absolut. Ja. Also wenn ich drüber nachdenke, ist mein größter Schmerz und mein größter Verlust, den ich in meinen 36 Jahren bisher erlitten habe, war sie zu verlieren oder sie auch in den Tod begleitet zu haben. Und parallel hat sie mir damit eine Möglichkeit geschaffen, die so fern von all meiner Vorstellung ist. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, dass man eine persönliche Abschiednahme ermöglicht und dass man unkonventionelle Wege auch gehen kann. Und ich weiß, dass ich damals rausgegangen bin bei dem Bestatter und mir gedacht habe, was für ein Wahnsinnsjob und wie viele Möglichkeiten es gibt. Also Menschen in ihrer Trauer begleiten zu dürfen und Türen zu öffnen, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und deshalb war irgendwie klar, das müssen wir machen. Wir müssen das machen. Es führt gar keinen Weg daran vorbei. Deshalb fühlte sich das auch gar nicht so mutig an, wie manche Menschen dann zu uns sagen, so, ihr seid so mutig, Quereinsteiger in so einen Beruf, von dem ihr ja gar keine Ahnung habt, wie der Alltag ist. Und ich dachte, das ist nicht mutig, das ist einfach, das ist das Herz, was ruft und das ist, und genau so ist es. Das fühlt sich an wie Berufung und das ist ein echtes Geschenk und das habe ich von meiner Mutter bekommen. Und parallel wird sie wahrscheinlich lachen und sagen, ey, ernsthaft? Du solltest doch mal Moderatorin bei MTV werden. Ist das jetzt, das ist es jetzt? Da hast du ja jeden Tag auch mit traurigen Menschen zu tun.
Ja, kann ja noch kommen.
Und dann würde ich sagen, ey, mit diesen traurigen Menschen lachen wir auch wirklich viel, wenn die Anekdoten teilen und ja.
Man merkt es dir auf jeden Fall an, dass du das mit Leidenschaft machst und dass es deine Berufung ist. Und du bist damals rausgegangen bei dem Bestatter und warst so beflügelt und hast gesagt, das willst du auch machen. Was würdest du denn niemandem raten? Also wir haben ja auch manchmal Bewerbungen direkt, nachdem wir jemanden betreut haben von unseren Klienten. Was würdest du denn da jemandem raten?
Okay, wir haben ja schon die Policy, dass man, wenn jemand gerade einen Verlust erlitten hat, dass wir dann nicht sagen, ja, die stellen wir ein, weil das einfach auch schwer ist, sich zu lösen von seiner eigenen Emotionen und seiner Trauer und Menschen dann zu begleiten und für die einen Rahmen zu schaffen, aber nicht der Inhalt vom Rahmen zu sein mit seinem eigenen Schmerz. Ich würde den Menschen empfehlen, dass sie dranbleiben und sich auf verschiedenen Ebenen damit auseinandersetzen. Also ich habe Bücher gelesen, ich habe gefragt, ob ich irgendwo ein Praktikum machen kann. Ich habe mir Hospize angeguckt, ich habe überlegt, ob ich im Hospiz vielleicht aushelfen kann. Also ich habe irgendwie mich extrem viel mit dem Tod auseinandergesetzt und mit der Bestattungsbranche. Und gemerkt, das ist nicht nur eine Idee, die so gekommen ist, weil plötzlich die Welt Kopf steht, sondern etwas, was mich so bewegt, dass es mich nicht mehr loslässt und ich es machen muss. Und ich glaube, dranbleiben. Also sich mit seiner eigenen Trauer auseinandersetzen, aber wenn man einen Wunsch hegt, dass man in die Bestattungsbranche möchte, dann sich weiterbilden und gucken, was einen interessiert und sich mit Bestattern auseinandersetzen, die anrufen, denen Bewerbung schreiben, sich einladen lassen zum Gespräch. Genau das. Ran da.
Wir haben ja auch die Policy, dass man sich erst nach einem Jahr bewerben darf, nachdem man selber einen Sterbefall oder einen engen Umkreis hat. Bei dir hat es ein bisschen länger gedauert und also warst ja schon für deinen gesamten, also ich habe das so mitbekommen, wenn du einen Sterbefall hast, geht zu Joya, die weiß schon, was man machen muss. Du warst so der Pre-Bestatter quasi. Wir lernen ja auch viele Menschen kennen, die sowas auch sind, ne? Die arbeiten, vielleicht haben mal im Hospiz gearbeitet, sind irgendwie. Es gibt ja so viele verschiedene Jobs oder Berufungen drumherum, ne? Es gibt ja auch bevor Menschen sterben, nachdem Menschen sterben. Trauerbegleiter sind oft erst einen Monat, nachdem jemand gestorben ist, kommen die erst auf den Plan, um den Betroffenen zu helfen. Du hast, was für mich ganz bedeutend war, wir haben ja quasi selber ein eigenes Praktikum im eigenen Unternehmen gemacht. Wir haben nirgendwo vorher ein Praktikum gemacht. Wir haben das einfach gegründet und uns das von Menschen zeigen lassen, die das können und haben die teilweise bezahlt, teilweise mit, weil wir eh da waren, mit denen gearbeitet. Und als du mitbekommen hast, wie Menschen, die uns das beigebracht haben, mit den Verstorbenen umgegangen sind, hast du gesagt, nee, so machen wir das nicht. Beim Versorgen, zum Beispiel hygienischen Versorgen und beim Anziehen, hast du direkt, also wir waren beide da, hast du direkt gesagt, so fassen wir Menschen nicht an, wir fassen die nicht an wie ein Ding, sondern das ist immer noch eine Mutter von jemandem und wir fassen sie so an, als ob es meine eigene Mutter wäre. So, wir fassen kein Handgelenk von außen an. sondern wir nehmen jemanden an die Hand. Das hat mir extrem imponiert, weil ich dachte so, seitdem ist es auch bei uns drin und jeder, der bei uns arbeitet, muss so arbeiten und muss sich an dem Standards messen lassen.
Ja, absolut. Ich glaube, das war ein Vorteil, dass wir gar nicht wissen, auch heute noch nicht wissen, dass manche Sachen so nicht gemacht werden und nicht gehen, weil Tradition das so irgendwie vorschreibt, Tradition und Söhne, sondern irgendwie ins Gefühl zu gehen, wie möchte ich denn, dass meine Mutter oder meine Oma, Menschen, die ich gern habe, wie sollen die angefasst werden, wie will ich die berühren, wie will ich dem begegnen und parallel auch die Familien, die wir begleiten, wie möchten die, dass wir ihnen begegnen, so, und wir lassen uns ja wirklich einfach extrem viel erzählen, wie das Leben von dem verstorbenen Menschen war. Was hat ihn berührt? Was waren seine Werte? Was war ihm wichtig? Und mit genau dem Wissen begleiten wir sie. Und das kann ja nur individuell sein, weil wir können ja gar nichts anderes. Ich mache ja nicht einen bunten Blumenstrauß, sondern ich zeige denen, die sagen mir vor, welche Farben und welche Blumen. Und ich sage, genau das können wir umsetzen. Ach, das ist irgendwie sehr magisch, was wir machen, das kann man schon sagen.
Ich glaube, dass ganz fest daran, dass du eine Bereicherung bist für diese gesamte Kultur in Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass du es machst. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen freuen sich auch richtig doll, dass du es machst.
Und eine Bereicherung warst du auch heute in unserem Podcast. Ich wollte dich noch fragen, was ist denn dein Wunsch? Solltest du jetzt vor uns das Zeitliche segnen? Wie sollen wir dich beerdigen?
Und was soll auf deinem Grabstein stehen?
Ich möchte keinen Grabstein.
Aber wenn du einen...
Ja, okay, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also, ich möchte eine richtig schöne Feier haben. Und da darf gelacht werden und da darf auch richtig viel geweint. Ich wäre jetzt traurig, wenn keiner weint, ne? Also darf auch schön geweint werden. Eine Playlist habe ich schon angelegt. Da ist eine Mischung aus, ich glaube, da ist sogar Wenger Boys mit bei. Lustig und wirklich traurig, so tief traurig.
Kannst du die Playlist gleich vorlesen?
Nein. Nein. Ey.
Was gibt es zu trinken?
Und Bier, Wein, Rosé und irgendwie so, ach, so ein lustiger Schotto, so Tequila. Helbing mag ich persönlich nicht so gerne, aber Tequila.
Mexikaner.
Einfach Tequila okay. Tequila und vielleicht sonst noch so Wodka-Shots mit so einer Limette drauf und ein bisschen Puderzucker, so auf alte Zeiten.
Jelly-Shots.
Jetzt gewinnen wir die vielleicht auch als Sponsor.
Und Rotkäppchen-Sekt.
Sag noch ein paar Markennamen.
Nein. Und genau, das gute Getränke. Wenn ich bis dahin noch Freunde habe, habe ich Freunde, die gut sehen können? Also alle, die irgendwas können das mit reinbringen. Ich würde es auch richtig lustig finden, wenn ein Tätowierer wäre und es gibt so ein irgendwie, jeder darf sich mal ein Tattoo stechen lassen. Oder so. Ich möchte verbrannt werden. Ich möchte, dass mein Sarg bemalt wird. Ich möchte auch noch Sachen in den Sarg gelegt bekommen, irgendwie Tüdelkram, Fotos, irgendwelche Sachen, die ich gut finde.
Naschitüte.
Ja, aber so eine bunte vom Kiosk. Und dann möchte ich, dass danach alle meine Freunde ein bisschen Asche von mir bekommen und dann sollen sie auf Reisen gehen. Und ein paar von denen kündige ich jetzt schon mal an, kriegen Mutproben. Pass auf, das denn. Die kriegen Mutproben, was sie dann mit meiner Asche zusammen machen können. Ja, und deshalb auch kein Stein. Außer meine beste Freundin ist immer noch dabei, dass sie sich Erd beisetzen lassen möchte. Und irgendwie müssen wir wieder vereint werden. Und sie sagt, ich krieg keinen Arm oder kein Bein von ihr zum Verbrennen, also muss ich dann wohl zu ihr gehen. Und dann kommt ein bisschen von meiner Asche zu ihr und die kriegt auch einen Grabstein. Ja.
Und was steht dann, was?
Auf dem Grabstein.
Hinten drauf.
Das ist ja ihr Grab, das darf sie sich dann schon aussuchen.
Ja, wir haben es letztens auch gepostet, ich finde diese QR-Codes ganz cool, wo du dann halt noch so Videos irgendwie angucken kannst und so, das ist total, ja, hat was. Also wenn ein cooles Video da ist und gute Bilder, aber ja. Zum Abschluss, wollt ihr noch ein Gedicht hören?
Ja, gern.
Unbedingt.
Ja, weil du eben den Erlkönig ansprachst, kriegst jetzt die norddeutsche Kurzversion. Vater und Kind reiten im Wind. Kommt ein Mann, quatscht sie an, ob der Kleine nicht mitkommen kann. Vater sagt nee, Kind weh. Vater nach Haus, Kind tot aus. Dankeschön.
Oh, das ist traurig.
Komm, wir gehen essen.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt. Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Audioflow.